Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Schnell mal gerade Zeit einstellen, die Uhr richten. Könnt ihr auch gerade mitmachen. Mit der präzisen Zeit haben. Kommt jetzt doch nicht das Pieps. Ah, mal gleich, jetzt
beim
ist gut.
Beim nächsten Ton okay. Ist es 9 Uhr 7 Minuten 30 Sekunden.
Jawohl, jetzt stimmt, ich hoffe bei euch auch. Das ist DRS1, der Treffpunkt mit dem Dani Vorler. Heute geht es um das kostbare Gut. Zeit muss ganz genau sein. Und habt ihr gewusst, dass sie für das auch ab und zu wieder muss korrigiert werden? Zeit muss korrigiert werden. Am heutigen Tag, 30. Juni, wäre das an sich möglich, die Korrektur von unserer Zeit zu machen. Wir reden hier jeweils von einer sogenannten Schaltsekunde. Wo kann eingeschaltet werden? Warum wir das Jahr auf die Schaltsekunde können verzichten und die Zeit, so wie sie gerade tickt, schon recht ist, das erfahren wir gerade nach der Steve Miller Band. Abracadabra! DRS 1, es ist heute ein Treffpunkt über die Zeit. Die ticken Sekunde für Sekunde. Ihr könnt das auch, wenn ihr eine Armbanduhr trägt. Von Zeit zu Zeit muss man die wieder richten, um ganz pünktlich dann auch zu sein, wenn man das überhaupt anstrebt. Habt ihr aber gewusst, dass die Zeit als solche auch immer wieder gerichtet werden muss? Das klingt im ersten Moment irgendwie ziemlich schräg, aber wir bekommen hier gerade Aufklärung, wie das gemeint ist. Fachmann bei mir im Studio ist der André Stefanov. Er ist Leiter vom Labor für Zeit und Frequenz vom Bundesamt für Meteorologie, METAS. Schönen guten Morgen, Herr Stefanov.
Guten Morgen.
Am heutigen 30. Juni, ich habe es vorhin angetönt, wäre es eigentlich möglich, diese Korrektur der Zeit zu machen. Man spricht von einer sogenannten Schaltsekunde, die nach Bedarf eingeschaltet werden kann in unsere Zeitrechnung. Mal ganz grundsätzlich, Herr Stefanov, warum muss die Zeit korrigiert werden?
Dafür muss man erst ein bisschen verstehen, wie wird die Zeit hergestellt. Man braucht für die ganze Welt nur eine Referenzzeit und man nennt sich UTC, wird es genannt. Vorher, bis 1967, diese Zeit wurde von astronomischen Ereignissen
also hat man auf den Sternenhimmel
ja,
geschaut.
Ja, man hat die Sterne, die Sonne, der Mond und so weiter. Und weil schon seit Ewigkeit, seit der Antiquität, hat man festgestellt, dass diese Ereignisse regelmäßig sind. Die Tage sind regelmäßig, die Jahre und so weiter. Aber dann im 20. Jahrhundert mit der Entwicklung von Atomuhren, man hat festgestellt, dass diese anscheinbar regelmäßige Ereignisse nicht so regelmäßig sind und die Atomuhren sind besser, sind genauer sozusagen. Und da wurde die Zeit auf diese Atomzeit umgestellt in 1967. Und seitdem UTC basiert sich auf diese Atomuhren.
Verstehe ich das richtig, Herr Stefanov? Diese Zeit, die wir gerade eben wieder durchgegeben haben, 9.14 Uhr ist es jetzt gleich, diese Zeit ist eigentlich künstlich.
Genau, ja, von Geräten, die sind gebaut von Menschen, das sind künstliche, aber ja, innerhalb dieser Geräte gibt's so natürliche Prozesse, die basieren sich auf die Eigenschaften von Atomen und in diesem Sinn ist auch natürlich. Und jetzt haben wir zwei sozusagen Zeitskala, eine, die offizielle, die ist von den Atomen gegeben und eine, die ist immer da, die Rotation der Erde. Und seitdem, die Erde, sie neigt zu bremsen. Das heißt, sie dreht sich immer ein bisschen langsamer. Und jetzt dreht sich die Erde etwas langsamer. So, wir haben zwei Uhr, eine tickt langsamer als die andere. Und das ist die Schaltsekunde. Das heißt, die schnellere Uhr muss man von Zeit zu Zeit für eine Sekunde stoppen und zu warten, dass die Erde wieder auf die richtige Zeit kommt.
Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil Sie sind ja ein bisschen ein Tüpfelschießer. Es ist ja nur eine Sekunde. Also wer bestimmt das, dass da eine Schaltsekunde eingeschaltet wird oder nicht?
So, wer bestimmt? Es gibt einen internationalen Verein, die beobachtet die Erde. Die schaut, wie dreht sich die Erde. Dieser Verein heißt IERS, so International Earth Rotation and Reference System Service, ein komplizierter Name. Ja. Und die schauen einfach, wo ist die Erde im Raum und wie dreht sich. Und wenn sie festgestellt haben, dass die Erde nicht genug gedreht hat, dann sie kündigen 6 Monate im Voraus eine Schaltsekunde. Die kann entweder am 30. Juni eingefügt oder am 31. Dezember.
Also heute ist ja auch ein halbes Jahr schon wieder vorüber, seit wir da aufs neue Jahr angestoßen haben. Das ist ein rundes Datum und heute brauchen wir aber diese Schaltsekunde nicht.
Nein, weil seit einigen Jahren dreht sich wieder die Erde etwas schneller, so sie ist ein bisschen mehr in Anklang mit dem atomaren Zeit und deswegen zurzeit brauchen wir keine Schaltsekunde.
André Stefanov vom Labor für Zeit und Frequenz vom Bundesamt für Meteorologie, METAS. Wann werden wir dann das nächste Mal eine solche Schaltsekunde einschalten, damit alles schön im Lot bleibt?
So, das ist schwer zu sagen, weil, wie gesagt, diese Rotation werden ständig beobachten, die Rotation der Erde. Und weil es nicht regelmäßig ist, ist nicht voraussehbar, wann wird die nächste Schaltsekunde. So, man kann nur 6 Monate im Voraus wissen. So, jetzt, es wird wahrscheinlich keine Schaltsekunde am Ende dieses Jahr. Aber was passiert nächstes Jahr, das weiß man noch nicht.
Tatsächlich kann man das nicht berechnen. Das erstaunt, wenn man sowas hört. Ich möchte noch ein Thema kurz einbringen, was mir gerade durch den Kopf geht, weil wir haben ja gehört, durch diese Katastrophe in Japan, durch dieses Erdbeben wurde gesagt, die Erdachse hat sich durch das starke Erdbeben verschoben. Hat das vielleicht einen Einfluss auch auf die Zeit?
es könnte einen Einfluss haben, aber es gibt viele andere natürliche Ereignisse, die einen Einfluss auf die Erdachse haben, so alle die Verteilung der Masse auf die Erde, die Klimawandel,
also die Gezeiten so.
Die Gezeiten auch und alle diese Effekte insgesamt haben mehr Einfluss als nur ein einziges Erdbeben, die auf die Skala von die ganze Erde ist relativ klein.
Andrei Stefanov, was wäre, wenn wir es jetzt einfach chattern lassen würden und diese Schaltsekunde, wenn sie dann mal angesagt wird, einfach nicht einschalten?
So, in die nächsten paar Jahren werde nichts besonders sein.
Wir würden es nicht merken.
Nein, wir würden überhaupt nicht merken. Aber vielleicht in 1000 Jahren, da würde es insgesamt eine Stunde Unterschied zwischen der Zeit der Erde und dieser Atomzeit. Und das wäre, das heißt, im Winter, wir würden noch mit dem Sommer, wie die Sommerzeit haben jetzt und im Sommer noch eine Stunde mehr. So, die Leute haben schon Probleme jetzt manchmal mit Sommerzeit, oder das würde noch schlimmer.
Da können wir also froh sein, haben wir der Andrei Stefanov und seine Leute vom Leiter, also ist der Leiter vom Labor für Zeit und Frequenz vom Bundesamt für Meteorologie, METAS, wo also sorgt, damit in Zukunft alles im Lot bleibt. Meine Damen und Herren, Tickets bei euch, dann gehört ihr wahrscheinlich auch zur Mehrheit der Leute, die eine Armbanduhr trägt. Wir möchten in dieser Sendung jetzt jemanden lernen können, der ganz bewusst keine Uhr trägt, der ohne Uhr lebt und über das Lebensgefühl uns berichten kann. Wenn ihr jemand seid, der also ganz bewusst ohne Uhr durchs Leben geht, läutet uns doch schnell an. Auf 0848 440 222 oder ihr könnt uns auch ein Mail schreiben, studio@drs1.ch. Wer von euch geht ohne Uhr durchs Leben? Wir möchten wissen, warum und wieso. 0848 440 222 oder studio@drs1.ch. Als nächstes geht es bei uns nach Neuchâtel. Wenn es um weltweit ganz genau in Zeitmässig geht, kommt man an Neuchâtel nicht vorbei. Warum das so ist, das erfahren wir gerade in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf DRS1. Der Zucker an!
Thank you.
so einen Song, der eigentlich noch viel länger dauern könnte, wo die Zeit sehr schnell vorbeigeht. Zuckerro mit Diamante, DRS1 mit einem Treffpunkt über Zeit. Der DRS1-Hörer Thomas Müller hat uns gerade eine Mail geschickt. Er trägt keine Uhr mehr, seit er in einer Uhrenfabrik gearbeitet hat. Wir möchten Leute lernen können, die ganz bewusst ohne Uhr durchs Leben gehen. 0848 440 222 unsere Telefonnummer und ich hoffe, wir lernen den einen oder anderen ein bisschen später in der Sendung noch können. Ganz am Anfang von unserer Zivilisation hat man auch ohne Uhr gelebt. Man hat sich halt einfach nach Sonnen und Sternen gerichtet. Das ist der Maßstab fürs Leben, eben respektive auch für die Zeit. Heutzutage tun wir Sekunden. Ja, was heisst Sekündele? Bei uns in der Schweiz, das Neuchâtel, wird mit neuesten Atomuhren sogar an Milliardstel Sekunden umeinander geschrübelt. Warum am Schluss wir alle von dem profitieren sollen, hören wir in wenigen Sekunden im Bericht vom Westschweiz-Korrespondent Patrick Müllhauser.
L'Observatoire possédant l'heure exacte, il tient à en faire bénéficier le plus grand nombre de personnes possible. C'est pourquoi il envoie des signaux horaires que les auditeurs de la radio connaissent fort bien.
Das Observatorium in Nürnberg kenne ich die genaue Zeit und welche viele Leute an dem Wissen teilhaben haben, seit der Radiosprecher 1940. Jahrzehntelang hat man das für viele vertraute Piepsen gehört.
C'est l'observation des étoiles qui fournit l'heure exacte aux astronomes.
Das Observatorium tue die Sterne beobachten und kenne so die Zeit bis auf 100 Sekunden genau bestimmen. Erzählt der Radiosprecher Anno dazumal.
La mesure du temps a pendant extrêmement longtemps est reposé sur des observations astronomiques.
Tatsächlich haben die Menschen ganz lang durch das Beobachten der Sterne Zeit bestimmt, sagt der Professor Pierre Thomann vom Labor für Zeitmessung und Frequenz an der Universität Nürnberg. Es sei in erster Linie darum gegangen, den Rhythmus der Natur einzuhalten. Für die Landwirtschaft sei das sehr wichtig gewesen. Später, dank mechanischen Uhren, haben wir die Zeit in kürzeren Abschnitten messen, in Stunden und Sekunden. Eine ganz wichtige Entdeckung war im 17. Jahrhundert die Pendeluhr. Noch heute sind die Pendel zentral für die genaue Zeitmessung, erklärt der Thomann.
La mécanique a ses limites dans le sens où on est confronté au problème du frottement. Et le frottement, pour le vaincre, il faut fournir de l'énergie. Et quand on fournit de l'énergie à quelque chose qui oscille, on le perturbe. Donc on a tendance à l'accélérer ou à le freiner. C'est extrêmement difficile d'éviter ça.
Beim mechanischen Pendel gäbe es aber Reibungen, sagt der Professor. Darum sind das Pendel einisch schneller und einisch langsamer. Die Wissenschaftler haben nach einem besseren Pendel gesucht und sind auf Atom gestossen. Atom düge praktisch ohne Reibung hin und her schwingen. Und das sehr, sehr lang und sehr gleichmäßig.
Les atomes fonctionnent exactement comme les pendules. Quand on les met en oscillation, ils oscillent spontanément.
Atomuhren sind extrem präzise. In den 70er Jahren hätte man darum nicht müssen bestimmen, was genau unter einer Sekunde zu verstehen sei. Seither ist eine Sekunde die Zeitspanne, in der ein Atom, für genau zu sein als Cäsiumatom, während 10 Milliarden Mal hin und her schwingt. Für Normalsterbliche ist das kaum fassbar. Aber es war der Start in ein neues Zeitalter mit unvorstellbaren Möglichkeiten. Kurz darauf haben Atomuhren das Weltall erobert.
De mettre des horloges dans l'espace, c'était un défi qui était relativement nouveau. Ça a commencé dans les années 80. Et ce défi, l'Observatoire a été un des premiers instituts en Europe à le relever. Et c'est effectivement là qu'il s'est vraiment fait une réputation mondiale dans ce domaine.
Atomuhren ins Weltall zu schiessen, sei eine neue Herausforderung gewesen. Im Observatorium Nürnberg sei das in den 80er Jahren als erstes Labor in Europa gelungen, erzählte Pierre Thomann ein bisschen stolz. Die Nürnberger Atomuhren sind dazumal ins amerikanische Navigationssystem GPS eingebaut gekommen. Das Navigationssystem ermöglicht es, jede Position auf der Welt genau zu bestimmen. Das Prinzip ist einfach. Das Navigationsgerät im Auto zum Beispiel empfiehlt das Signal von mindestens 3 Satelliten gleichzeitig. Der Schnittpunkt von diesen drei Signalen bestimmt die genaue Position des Autos. Die Aufgabe der Atomuhr ist es, dafür zu sorgen, dass alle Satelliten ihre Signale gleichzeitig senden.
Si son horloge est fausse et qu'il se trompe d'un milliardième de seconde sur le moment auquel il a émis le signal, nous on va interpréter ça comme une erreur de position de 30 cm.
Sei die Signale um eine Milliardste Sekunde verschoben, dann gebe das eine Abweichung von 30 cm, erklärt der Wissenschaftler. Das sei noch vertretbar, sei aber die Abweichung viel grösser, dann können wir das Navigationssystem nicht mehr brauchen. Beruflich ist der Professor Pierre Thomann auf der Suche nach der Perfektion, nach ging noch exakteren Uhren. Privat hingegen ging er mit der Zeit nicht besser oder schlechter um als andere, lächelt er.
Je le gère, je pense pas mieux que la moyenne de, disons, de l'humanité. J'ai absolument pas d'obsession avec la précision dans la vie courante. Pas du tout.
Er nahm es nicht ging so genau mit der Zeit.
Je suis, disons, d'origine vaudoise et puis il y a une tradition dans le canton de Vaud qui s'appelle le quart d'heure vaudois dont je profite peut-être un petit peu plus qu'à mon tour.
Aus gebürtiger Wattländer praktiziere ich vielleicht ein bisschen häufiger als andere Le quart d'heure vaudois eine Viertelstunde spät an ein Rendezvous kommen. Nicht zu spät, sondern der andere voraus ist Nieuburg und der Pierre Thomann in Sachen Atomuhren für Zwaudau. Im amerikanischen Navigationssystem hat es schon von diesen Uhren und demnächst wird auch das europäische Navigationssystem Galileo mit nieuburgischen Atomuhren bestückt sein.
Ja, so kommt der Takt von der Schweiz, also aus Neuchâtel, in die weite Welt raus. Für was zeitmässig im Milliardstelsekundenbereich hier also kann gut sein, haben wir jetzt erfahren. Für uns rein, sind wir ehrlich, längt es ja meistens auf die Sekunde, wenn überhaupt so genau. Der hier, das typische Zeitzeichen, kommt bei uns auf DRS1 immer um 12:30 vor der Informationssendung Rendezvous. Nach dem hat er vielleicht auch schon durchgerichtet, oder? Für uns eins ist das Zeichen von Genauigkeit pur. Für meinen Gast, der Leiter vom Labor für Zeit und Frequenz vom Bundesamt für Meteorologie, ist das die Ungenauigkeit total. Er zählt auf seine Atomuhren. An einer ganz neuen Entwicklung wird gerade geschaffen. Mit was für einem Ziel, erfahren wir gerade in wenigen Minuten.
I bet you feel the same. At least I hope you do. take you away, 'cause you'll always be part of me. We belong together. We belong together. Wait and see. Don't be this way forever. We belong.
Carole King, It's Too Late. DRS1-Treffpunkt, heute alles über Zeit. Als Hörerinnen und Hörer von DRS1 können das Zeitzeichen hier Es steht für Schweizer Genauigkeit und der tönt immer um 12:30 Uhr zum Mittag auf DRS1. Ein sicherer Wert, habe ich gemeint, bis jetzt, aber mein Gast hat auch nochmal geschmunzelt. Der André Stefanov, Leiter vom Labor Zeit und Frequenz vom Bundesamt für Meteorologie, METAS. Warum schmunzelt ihr und warum findet ihr, Herr Stefanov, das ist nicht ganz genau?
Ja, weil im Labor, wir arbeiten mit Milliardstel von Sekunden. So, die Sekunde für uns ist wie die Tage für den Alltag.
Das die heißt, Tage?
Es ist sehr weit. So, die Genauigkeit, wir sprechen wirklich in Milliardstel von Sekunden, in Nanosekunden.
Und Sie meinen, dass durch die Verzögerung, die es gibt, wenn wir das da einspielen, bis das bei den Leuten zu Hause im Radio ist, ist das eben nicht mehr ganz genau?
Ist nicht ganz genau, aber sowieso diese Signale, dann die Leute stellen ihren Uhr manuell, so man kann nicht diese Genauigkeit erreichen.
Meine Damen und Herren, ich möchte einfach eine Klammerbemerkung machen an dieser Stelle. Der André Stefanov, der sich mit Milliardstel von Sekunden auseinandersetzt in seinem Alltag, dreht keine Uhr. Klammern zu. Wir kommen jetzt aber auf eure Uhren zu sprechen, die ihr im Keller unten habt, André Stefanov. Sie haben Atomuhren bei Ihnen im Keller, sage ich mal jetzt einfach so salopp. Was zeichnet eine solche Atomuhr aus?
So, diese Atomuhren, wir benutzen sie, wie vorher gesagt, diese Weltzeit UTC ist ein Mittelwert von 350 kommerzielle Atomuhren, die in der Welt sind, und von denen haben wir 5 in METAS, so in Wabern, und das sind so gute, sehr gute kommerzielle Uhren, schauen so groß wie ein Computer, sagen wir, oder etwas größer, kostet ein paar 100.000 Franken, circa, und die sind sehr genau. Aber es gibt noch bessere Uhren, die sind im Labor, in verschiedenen Labor in der Welt entwickelt, ungefähr 10 von denen, und ein von denen entwickeln wir zurzeit mit der Universität von Neuenburg in einer Zusammenarbeit.
Also das ist eine neue Atomuhr, die Sie entwickeln, mit was für einem Ziel?
So, der Ziel ist, so etwas wie 100-mal genauer zu sein als die kommerziellen Atomuhren. Und diese Uhren, die zurzeit 10 sind in der Welt und bald mit unserer noch dazu, die sind wirklich benutzt, um die anderen Uhren, die kommerziellen Uhren, zu kalibrieren. Das heißt, abzustimmen, ob sie richtig sind oder nicht.
Also das heißt, das muss ja alles miteinander vernetzt sein auf der ganzen Welt. Dieser Takt für die Zeit muss angegeben werden. Wie funktioniert das? Über Funk kann es ja nicht gehen, da gibt es ja Verzögerung, wie wir eben gehört haben. Genau. Wie machen Sie das?
Das ist ein Problem, dass wir haben sehr gute Uhren, aber wir wollen auch sie vergleichen. Und wir sind in verschiedenen Laboren um die Welt, zwischen Schweiz, Deutschland, USA. Und deswegen, es gibt moderne Zeitvergleichstechniken, die funktionieren durch Telekommunikationssatelliten. Es gibt Verzögerungen, aber man kann sie auch genau messen. Und insgesamt kann man so die Uhren vergleichen, auch mit Milliardstel von Sekunden Genauigkeit.
Da können wir also ganz beruhigt sein, dass das auf den Punkt genau stimmt. Wir kennen das vielleicht zu Hause vom Radiowecker oder vom Wecker auf dem Nachttischle. Der ist gesteuert über Funk. Das ist auch irgendwie angeschlossen an diesem internationalen Atomfunknetz, oder wie funktioniert denn das?
Genau, weil einerseits die Aufgabe von einem Meteorologieinstitut wie unsere und wie die anderen in der Welt ist, die Zeit zu herstellen, aber auch diese Zeit zu verbreiten in die breite Öffentlichkeit. Und es gibt verschiedene Mittel, es zu verbreiten. Ein ist diese Langwellenzeitzeichensender, wie der TCF der Deutsche oder HBG in der Schweiz, der wird am Ende des Jahres abgestellt.
Was, der wird abgestellt?
Ja, weil der deutsche Sender deckt genug die Schweiz, sehr gut, und auch unsere Sender.
Die sind halt einfach laut, die Deutschen.
Man kann so sagen, ja.
Nein, das geht tatsächlich für ganz Mitteleuropa dann?
Ja, 1500 bis 2000 Kilometer, und der Sender befindet sich in der Nähe von Frankfurt, so die Schweiz ist gut gedeckt. Es gibt auch andere Mittel wie Internet auch, man kann auch die Computer synchronisieren durch Internet auf Server, die sind direkt auf Atomuhren eingeschlossen.
Da kann man übrigens, das der Hinweis für die, die sich interessieren, auch bei uns auf drs1.ch haben wir einen Link parat gemacht, wo ihr könnt euren Computer daheim mit dieser Atomuhr synchronisieren, wo der André Stefanov vorhin gesagt hat, wo sie im Labor im Keller unten haben. Ich möchte noch eine Thematik wollte ich schnell ansprechen, wo auch dazugehört, wenn es um Zeit geht. Andrej Stefanov, die verschiedenen Zeitzonen, die es auf der Welt gibt, die sind ja ganz klar aufgeteilt oder eben doch nicht so klar. Erstaunlich zum Beispiel, dass China nur eine einzige Zeitzone hat. Können Sie das erklären?
Das ist einfach eine politische Entscheidung. Das heißt, wissenschaftlich gibt es nur eine Zeit, UTC. Und dann die Zeitzonen, die sind UTC plus etwas. Eine Stunde in der Schweiz im Winter, 2 Stunden im Sommer. Es gibt Länder, die haben auch halbe Stunde Zeitzonen, wie Indien oder Australien. Und es gibt Länder wie China, die haben nur eine Zeitzone, obwohl sie mehrere tausend Kilometer breit sind. Und es ist einfach eine politische Entscheidung. Jeder macht, was er will in diesem Bereich.
Jeder macht, was er will, wobei die Minuten und Sekunden, die stimmen ja dann schon immer wieder mit dieser Weltzeit überein.
Genau, das ist so einfacher. Man kann einfach eine Stunde oder x Stunde draufgeben, aber die UTC ist immer die Referenz.
Vielen Dank für diese spannenden Informationen. Andrej Stefanov, Leiter des Labors Zeit und Frequenz vom Bundesamt für Meteorologie, METAS. Er, wo keine Uhr trägt. Es gibt noch viele Leute, die ganz bewusst keine Uhr tragen. Wir bekommen hier laufend Mails und Telefon. Meine Kollegin Yvonne Hafner mag schnell eine Mails zusammenfassen. Yvonne, was ist da reingekommen?
Ja, der Bruno Eichin aus Basel-Stadt. Er hat uns zum Beispiel per E-Mail geschrieben, er trage bewusst keine Armbanduhr, weil in der Schweiz gäbe es ja auf jedem öffentlichen Gebäude und auf jeder Kirche eine Uhr. Und seit seiner Konfirmationsuhr habe er also keine Uhr mehr gehabt, können die Uhrzeit mittlerweile sehr gut einschätzen, auch ohne. Das Gleiche gilt auch für den DRS1-Hörer Thomas Hämmerle. Er hat seit seinem 17. Lebensjahr keine Uhr mehr und sein Leitsatz ist, Zeit hat man immer, ist nur die Frage für was und ob man sie sich dann auch nehmen will. Und sehr spannend ist auch der Input von Beat Koller aus Brieg im Wallis. Er sagt eigentlich, seit 1. Januar ist er in Pension und da würde man ja denken, Zeit, die Uhr definitiv abzulegen, weil bei der Pension ist man nicht mehr dem Diktat von der Zeit unterworfen. Das Gegenteil ist der Fall. Er sagt, seit 1. Januar trage ich eben eine Armbanduhr, weil während dem ganzen Berufsleben habe ich eigentlich darauf verzichtet. Auch wenn er sehr früh aufstehen musste, hat er den Wecker nicht gebraucht. Er hatte den inneren Wecker gehabt. Und in der jetzigen Lebensphase, da ist der Tagesablauf eben nicht mehr der gleiche wie im Berufsleben. Und so ist seine innere Uhr durcheinander gekommen.
Die innere Uhr, die wird jetzt ja auch noch gerade zu reden geben. Vielleicht ist euch das alles eben viel zu viel gewesen, jetzt, was wir hier geredet haben. Ja, Genauigkeit und Pünktlichkeit, meine Damen und Herren. Blasius, denkt ihr. Ich habe mit dieser Zeit eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ich spüre das so, wenn wir das jetzt gehört haben, irgendwie im Bauchgefühl. Solche Leute lernen wir jetzt gerade kennen. Zum Beispiel der DRS1-Hörer Beat Hubler. Er ist Handwerker, also muss präzise neu erscheinen, etwas abliefern oder etwas fertig machen und er lebt ohne Uhr. Alarm, Alarm, geht das? Wir erfahren es gerade nachher.
Wir sind rausgetrieben, sind versunken, sind vertrunken, hineinander gebändet, haben gerannt und haben gelacht an einem seltsamen Ort, wo ich noch nie war. Mir fehlt der ganze Tag. Und eine ganze Nacht, wo ich schliesse das Fenster auf und lachst mich aus. Und ich weiss nicht mehr, was wir haben gemacht. Oh, Justine, Justine,
Justine.
Bin ich dir oder bist du mich gewesen? Oh, Justine, kannst du mir sagen, wo ich bin? Hat der Globi zu lang in die Augen geschaut, wo ich Sterne drinnen gesehen und noch viel mehr, wo ich gemeint, ich wüsse alles, aber auf jeden Fall weiss ich jetzt gar nichts mehr, nicht einmal wenn und wie. Ich und du und ich sind zusammen gewesen. Und jetzt bin ich nicht einmal ein Schatten ohne Idee. Und das ist ziemlich schlimm. sind rausgeschwommen in einem schwarzen, warmen Meer. Ohne Namen, ist es Glück oder ein Drama mit dir? Ist der Mond gsi oder einfach zu viel Champagner? Und jetzt gehst du duschen und ich bin noch nicht zurück. Hast alles gegeben, hast alles genommen. Ich bin der Alpha, ich bin der Romeo. Justine, bleib da. Justine, ich muss dich noch einmal schlagen. Oh, Justine, Justine. Bin ich dir oder bist du mich? Oh, Justine, kannst du mir sagen, wer ich bin? Ich weiss es nämlich nicht mehr. Ziemlich schlimm. Rosen haben Dornen, die Mami hat uns gewarnet und wir haben zusammen geschlafen in einem Rosengarten. Und jetzt lachst du mich aus, mir fällt ein Tag und eine Nacht. Oh Justine, was hast du mit mir gemacht?
Stiller Haas mit Justine. Treffpunkt über die Zeit heute Vormittag hier auf DRS1, wie die hochpräzisen Atomuhren der Takt von der Zeit angeben, wo die halbe Welt noch tanzt, haben wir vorher erfahren. Die gehört mit mir einig, meine Damen und Herren. Zeit ist Geld und Zeit bestimmt die Strukturen von unserem Alltag sehr stark. Trotzdem gibt es Leute, die möglichst ohne Uhr leben wollen. Ganz bewusst nichts Tick-Tack. So wie der DRS1-Hörer Beat Hubler, den ich jetzt am Telefon habe. Herr Hubler, guten Tag.
Guten Tag, Herr Vorler.
Ihr habt seit 15 Jahren ein Leben angefangen ohne Uhr. Warum habt ihr diesen Schritt überhaupt gemacht?
Ja, weil es mich beim Arbeiten ein bisschen gestört hat an der Uhr und dann habe ich immer so Schweißspritzer und so Sachen drauf gehabt, und Schweissen, und dann habe ich gedacht, ja komm, du musst dir mal auf die Seite. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass ich das gar nicht brauche, dass man sich anders orientieren kann.
Aber das hat ja schon ein bisschen eine Phase gebraucht, wo man sich daran hat müssen gewöhnen, oder?
Ja, ja, wir haben natürlich sehr lange immer auf den Arm geschaut und gedacht, wie viel spät ist, und dann, ja, hat man sich angefangen anders zu orientieren.
Wie denn?
Ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Zeitgefühl anfangen aufbauen und dann, ja, dann hat man nach dem Kirchenturm Ausschau gehalten oder, ja, oder hat eben bewusst Radio gehört.
Ja, wenn sie der Zeit durchgeben, gell?
Ja, ganz genau.
Was habt ihr jetzt für ein Gefühl? Was ist für die Zeit?
Jetzt etwa 7:07.
Ja, seid ihr ein bisschen früh. Seid ihr ein bisschen schnell unterwegs? Die Erdrotation ist das auch. Nein, es ist 9:09. Aber das spielt ja eigentlich auch gar keine Rolle, oder?
Nein,
das spielt keine Rolle. Aber gleich müsst ihr auf euch können vertrauen, auf euer Zeitgefühl jetzt als Handwerker, oder?
Das ist korrekt. Ja, man muss den Kunden pünktlich beliefern, oder wenn man einen Termin macht, muss man den pünktlich einhalten, oder?
Mhm. Aber ist nicht da auch mal ein Schuss nebenaus, dass es einfach nicht geklappt hat?
Ja, ja, gut, das gibt es natürlich dann und wann mal, aber das hat eigentlich weniger damit zu tun, dass ich es von der Zeit her nicht packe, sondern dass ich sogar den Termin mal vergessen, oder?
Okay.
Dass mir niemand die Infos gibt.
Also die führen auch keine Agenda, oder wie?
Ja, das auf dem Handy oben schon.
Aha, schau jetzt. Also Handy hat er auch, da ist dann auch eine Uhr drauf, oder?
Ja, ja,
das ja, gut, okay. Ja, jetzt. Ich meine, die gehen mit einem völlig neuen Lebensgefühl durch die Welt. Das ist ja auch nicht so, gell?
Nicht ganz.
Herr Hubler, ich bedanke mich fürs Telefon und wünsche weiterhin viel Spass mit dieser inneren Uhr, dass die nicht durcheinander kommt.
Danke vielmals.
Ade, Herr Hubler. Ade.
Danke.
Als nächstes am Telefon habe ich Caroline Schanere. Guten Tag, Frau Schanere.
Ja, grüezi, Herr Vorler.
Ihr habt eine ganz spezielle Geschichte. Ihr könnt keine Uhr tragen, weil die machen alle gerade schlapp bei euch am Handgelenk.
Ja, ja. Wie kommt das?
Das frage ich mich. Also nein, ich frage mich es nicht mehr, aber das weiss es auch nicht.
Ja, aber erzähl, also, die können doch keine Batterieuhr, also so ein Watch mit einer Batterie.
Nein, noch schlimmer. Noch am besten funktionieren, die haben noch am längsten durch die man noch aufzieht.
Mhm.
Die haben alles noch. Also übrigens, ich habe also nicht gemogelt, bewusst, ich habe die Firmuhr, die existieren noch. Ich habe alle Uhren übrigens schön sorgfältig gesammelt, die ich mal probiert habe. Es hat angefangen mit der Firmuhr, oder? Ja. Da bin ich erwachsen worden, oder? Da hat man das Zeichen gehabt, Uhr bekommen. Gut, das Ding, da hatte ich Freude gehabt und so, und einmal ist das einfach mal, etwas ist kaputt, ich weiss nicht, was gelaufen ist. Und nachher habe ich mal wieder eine Uhr bekommen und nach einem halben Tag ist die nicht mehr gegangen, habe ich mal wieder eine Uhr ausgelehnt bekommen, dasselbe wieder und so ist es immer wieder gegangen mit den Uhren und etwa nach der vierten, fünften habe ich gefunden, ja, was soll das Ganze, oder? Ja. Mehr Stress, immer schauen, was mit diesen Uhren ist.
Aber habt ihr denn nicht herausgefunden, was das ist, was dir wie ist eure Ausstrahlung dann intensiv, Frau Chanere?
Ich weiss es ehrlich nicht. Es ist möglich. Es ist möglich.
Ja, Sie sind nie zum Doktor wegen dem.
Ja, auch noch gerade. Oh, danke. Oh, was sagt da Krankenkasse? Nein.
Nein, es war nur ein Witz. Ja, aber klar. So wenig euch einschätzen, könnt ihr gut leben, ohne die Diktat.
Ja, ich habe jetzt auch meine innere Uhr entwickelt durch das. Also, ich habe gemerkt, andere Leute, ich muss nicht auf die Uhr schauen. Ich habe nicht an Zeit denken und dann plötzlich frage ich mich, ja, muss ich jemand denn jetzt durchgehen und so, und das hat mir, also eins, sagen wir mal, über den Daumen gepeilt, 90% stimmt.
Selbst wenn ihr auf einen Zug geht oder so?
Ja.
Sagenhaft. Caroline Chanere, DRS1-Hörerin, die keine Uhr tragen kann, weil die Uhren an ihrem Handgelenk schlapp machen. Alles Gute weiterhin, Frau Chanere.
Wünsche ich euch doch auch. Aber zieh Moment schnell, ja. Darf ich noch eine Frage an den Hersteller. Ich habe daheim schon Stefanov. Eine Uhr. Ja. Ich habe daheim schon so ein gescheites Uhrli, das Atomuhr sich benennt. Und da habe ich Beobachtungen gemacht. Und die tut mehrere Mal stillstehen. Und zwar der Sekundenzeiger bleibt stehen und der Minutenzeiger, der läuft gleich weiter und das kann bis zu 3 Minuten etwa gehen und nachher bis das wieder nachher rotiert, an was liegt, das hat jede, hat der Sekundenzeiger, der Minutenzeiger
und ich komme nicht nachher, Frau Schanner, ich komme nicht nachher.
Nein,
wisst ihr was? Wir rufen euch nachher schnell an, dann tun wir das Gerät mal schnell noch ein bisschen unter die Lupe nehmen.
Weil
wir
nehmen Zungen, wie das funktioniert mit
dem Satellitensystem. Ja, das machen wir. Wir rufen euch nachher schnell zurück, wir haben ja die Nummer.
Ja, herzlichen Dank.
Also,
ja,
merci. Jetzt kommt Frau Chanere noch mit so einer komplizierten Frage. Bis nachher, Frau Chanere. Na, dann auf, gell?
Ja, gut.
Der Jürg Strupp habe ich noch am Telefon. Herr Strupp?
Ja, genau, ja.
Seit 35 Jahren, das weiss ich, leben dir ohne Uhr. Warum das?
Warum? Ich bin einmal mit einem Kollegen in der Ferien und dann haben wir so immer ein bisschen auf die Uhr geschaut, auch, was ist für Zeit, und irgendeinmal haben wir gefunden, das bringt es nicht. Wir haben die Uhr auf die Seite und fertig Uhr.
Was für eine neue Freiheit hat hier angefangen, nach diesem Schritt?
Mir ist irgendwie ein bisschen wirklich freier, und zwar irgendwie ist man gestresst mit einer Uhr. Man schaut immer auf die Zeit, was ist für die Zeit, und wenn man irgendeinen Termin hat, dann schaut man alle 5 Minuten auf die Zeit. Und irgendwie habe ich das gefunden, nein, das brauche ich nicht.
Und
die Uhr auf die Zeit.
Mhm. Und ihr habt nie jetzt das Verlangen gehabt, das wieder rückgängig zu machen?
Nie, überhaupt nicht.
Ich
habe nicht einmal mehr irgendeine Uhr probiert.
Wisst ihr, was für Zeit ist? Gespürt das jetzt in eurer inneren Uhr?
Was jetzt für Zeit
jetzt,
ist?
Jetzt gerade, ja.
Oh, was könnte jetzt sein? Vielleicht 2 Minuten vor 10?
Ja, nein, es ist zum Glück erst 4 Minuten vor 10. Weil um 10 kommen dort Nachrichten und vorher muss ich noch eine Platte spielen.
Das ist gut.
Was machen wir jetzt? Ich mache jetzt Van Morrison, Brown Eyed Girl.
Das ist gut.
Also für euch. Schönen Tag.
Wünsche ich Ihnen
auch. Adios.
Jumping.
Thursday morning for with our hearts are thumping in you, my brown eyed girl. You dance so slow, going down the old mine with the transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind the rainbow wall, slipping and sliding all along the waterfall with you. We used to sing, sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la.
DRS 1 mit einem Treffpunkt über die Zeit. Immer kurz vor der vollen Stunde haben wir hier im Radiostudio ein Zeug mit der Zeit. Als Moderator tue ich euch nicht nur reden und Fragen stellen, sondern bediene auch die ganze Technik und bin verantwortlich für das Zeitmanagement. Und genau das ist nicht immer einfach. Zum Beispiel jetzt gerade, wo die Musik jetzt langsam ausblenden. Im Idealfall wäre sie natürlich jetzt gerade fertig. Ist nicht immer ganz einfach. Und das ist so ein bisschen wie mit einem Ruderbötchen, wenn ihr in den Hafen reinkommt. So tue ich jetzt auf die Zähne zurudern, weil Punkt 10 die alle Sender von Schweizer Radio DRS zusammenschalten. Da wird Präzision verlangt. Punkt 10 wird der Nachrichtensprecher im Studio anvorreden. Und dann ist die Zusammenschaltung. Und darum jetzt meine Ansage, wie gäng um die Zeit. DRS 1, es ist 10, da kommen die Nachrichten. DRS 1 mit einem Treffpunkt über die Zeit. Ich bin Dani Vorler, guten Tag. Vorher habe ich euch aufgezeigt, wie wir hier im Radiostudio mit der Zeit haushalten. Eine ganz andere Dimension hat das in der Arbeit von meinem nächsten Gast. Er tut Fahrplan schmieden für die SBB. Wie das Handwerk mit den Minuten funktioniert, da bekommen wir Einblick gerade nachher.
Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche des vitrines. Et y'en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit.
mademoiselle de bleu. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle voit du rouge. Votre voisine chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit. Mademoiselle chante le blues. Oh, le blues. Mademoiselle chante le blues.
Mademoiselle chante le blues. Patricia Cass. DRS 1 mit einem Treffpunkt über die Zeit. Auch hier erwarten wir natürlich Pünktlichkeit ohne Verspätung. Was für die meisten von uns eine Selbstverständlichkeit ist, das ist ein grossartiges Kunstwerk, das zum Teil über Jahre dran muss geplant werden. Dass es so rollt. Das tönt. Ich rede vom Kunstwerk, einen Fahrplan zu erstellen für das dichteste Eisenbahnnetz der Welt. Ich darf euch vorstellen, der Stefan Füglistaller, er ist Leiter Verkehrsplanungsregion Ost bei den Schweizerischen Bundesbahnen und er kann uns Einblick geben in sein Handwerk mit den Minuteli, eben das Handwerk vom Fahrplanplaner bei der SBB. Guten Morgen, Füglistaller.
Guten Morgen, wohl.
Fahrplan planen, wie geht man so etwas an? So ein riesen Ding.
Eigentlich zuerst steht hinter allem mal eine Idee. Die Idee, die versucht man dann mal festzuhalten. Und so erstaunlich wie das ist, das machen wir meistens auf Papier. Irgendetwas aufzeichnen.
Grafisch. Also was zeichnen?
So Strich, eine sogenannte Zeitweglinie, die dann den Zuglauf darstellt. Das zeichnen wir auf. Schauen mal, wie das echt rauskommen könnte. Meistens muss man es nochmal wieder neu anfangen, dann pröbeln wir etwas anderes. Und am Schluss planen wir es dann natürlich in einem Planungssystem. Das ist dann ein Planungsprogramm, das sehr komplex ist. Aber eigentlich zuerst ist alles im Kopf von jemandem.
Wow, das überrascht. Die tun das zeichnen und vielleicht auch mal wieder fortschiessen.
Sehr
so, wenn man halt skizzieren, oder?
Ja. Sehr häufig, ja, wenn man es wieder fortrühren, weil es nicht funktioniert an irgendeinem Ort. Ein Anschluss nicht mehr stimmt zum Beispiel. Mhm. Die Leute plötzlich müssen 20 Minuten warten, wo man eigentlich möchte, dass nur 3 oder 4 Minuten wartet.
Es ist natürlich jetzt eine komplexe Geschichte und wir können das nicht bis ins Detail erklären. Aber was für Faktoren müsst ihr alles berücksichtigen, wenn ihr uns vielleicht 2, 3 Beispiele machen könnt, damit wir ein bisschen einen Schimmer überkommen, wie das läuft?
Für uns hat Zeit ganz verschiedene Faktoren. Es gibt harte Faktoren, das ist zum Beispiel eine Fahrzeit, das ist Physik. Irgendwann geht es nicht mehr schneller, das ja, können wir alles berechnen. Und dann gibt es Faktoren, wo der Mensch etwas drin spielt.
Wenn es zum Beispiel viel Verkehr ist und es viele Leute hat, die ein- und aussteigen, ganz dann genau, geht es ein bisschen länger.
Ganz genau, dann muss der Lokführer auch noch Zeit haben, um zu reagieren. Wenn er ein Signal sieht, wo eben grün ist oder nicht grün ist. Und das sind die Faktoren, wo wir ein bisschen damit spielen.
Ich bin viel im Pendelverkehr unterwegs. Am Morgen hat es ja extrem viele Leute, oder? Also, dann geht es so länger, bis die Leute umgestiegen sind. Das müsst ihr berücksichtigen.
Das ist so, ja.
Wie machen denn das? Also, geht ihr dann mal einmal in diesen verschiedenen Bahnhöfen stoppen und mit der Stoppuhr schauen, wie lange dauert das?
Das kann sein, wenn wir sehen, dass es aus unerklärlichen Gründen plötzlich länger geht an einem Bahnhof. Dann gehen wir mal schon ein bisschen schauen. Grundsätzlich haben wir aber so Richtwerte, die wir berücksichtigen, Wegstrecken und dann das ausrechnen. Eigentlich ist auch eine Rechnungssache. Aber wir sind schon mal schauen, zack, Goldau sind wir mal ganz präzise schauen mit Stoppuhr. Ist einer von meinen Kollegen da mit der Stoppuhr einen Tag ein bisschen hin und her gelaufen und hat geschaut, was da passiert.
Und wer das beobachtet, denkt, du, was ist echt das für einen?
Das ist wahrscheinlich schon so, ja.
Erlebende Stoppuhr. Also, Stefan Füglistaller, was für Talent braucht es da neben dem Rechnerischen?
Es braucht sehr viel Gefühl für die Zeit. Es braucht ein bisschen Gefühl. Der Computer, der gibt nackte Zahlen aus, im Komma-Bereich von Minuten, also auf 6 Sekunden genau. Aber nachher das zu beurteilen, kommt jetzt echt das gut, so zwei Zeug so nahe zusammen, oder ist jetzt das ein bisschen heikel, das ist sehr viel Bauchgefühl und sehr viel Erfahrung.
Und Kreativität, Stefan Füglistaller?
Ja, Kreativität ist das Wichtigste nach Lösungen zu suchen, die nicht gerade auf der Hand liegen. Das ist wahrscheinlich auch die grösste Freude von einem Planer, wenn er dann eine Lösung gefunden hat für ein Problem.
Also wenn jetzt zum Beispiel dir so eine Berechnung macht, nach Zeit, wie lange es dauert zum Umsteigen und so, spielt du jetzt, ich habe mir das vorhin gerade überlegt, spielt du jetzt zum Beispiel die Grösse von einer Tür auch eine Rolle? Es sind ja nicht alle Türen bei der Bahn gleich gross.
Das ist ein entscheidender Faktor. Also die Breite von einer Tür ist ein Faktor. Und ob es Tritt hat, also ein Höhenunterschied zwischen dem Perron und der Plattform, wo die Leute nachher hingehen. Das sind entscheidende
Faktoren. Also weil Faktoren. Sonst der Fluss gestoppt wird vom Gang, den man hat. Weil man ja zuerst noch mal schauen, wo die Rampen
nähren. Richtig. Darum sind die neuen, modernen Züge immer breite Türen, dass mindestens zwei Wege offen sind. Entweder zwei miteinander raus oder einen raus, einen rein. Das ist also entscheidend für die Haltezeit von einem Zug.
Am Schluss geht wahrscheinlich die ganze Komposition gerade auf und alle können rauslaufen, wenn es so weitergeht.
Das wäre ganz gut.
Wer weiss, vielleicht kommen wir doch ein bisschen weiter in diesen Verkehrsmassen, die wir zu bewältigen haben.
Ja, das ist zunehmend schwierig. Es hat schon sehr viele Leute in der Raschau.
Mit was? Wir haben ja in dieser Sendung jetzt zum Beispiel von André Stefanov vom Labor für Zeit und Frequenz erfahren, wie sie die Sekündele, Milliardstel Sekündele umeinander jonglieren mit Atomuhren. Wie ist das bei euch? Mit was für Zeiteinheiten arbeitet ihr?
Also im Fahrplan am Schluss die kleinste Zeiteinheit, die man noch sieht, nicht der Kunde, aber wir als Planer sind 6 Sekunden. Aber wir rechnen eigentlich im Sekundenbereich, wenn es darum geht, zum Beispiel, wie begegnen sich zwei Züge, da rechnen wir dann also wirklich im Sekundenbereich. 1 Sekunde, 2 Sekunden, ist das noch genug, ist das noch zu wenig gut.
Habt ihr da auch eine grosse Modelleisenbahn bei euch im Büro, um das alles, was ihr in der Theorie zeichnet und später programmiert, so wie ihr es jetzt beschrieben habt, Stefan Flügelstaller, dass ihr das auch mal durchspielt auf einer Modelleisenbahn?
Nein, das würde wahrscheinlich eine ziemlich grosse Eisenbahn brauchen. Aber als Bub hatte ich schon eine Modelleisenbahn. Ich
bin
vielleicht ein bisschen geprägt.
Wie hat es angefangen?
Nein, dazu haben wir auch noch ein Simulationsprogramm, wo man gewisse Situationen einfach trocken durchspielen auf dem Computer, um zu schauen, ob das, was wir im Kopf haben und im Planungssystem, dann auch so wird ablaufen.
Eben, das, was man im Kopf hat, das ist das eine. Das, was man dann rausgibt als Fahrplan, das ist nochmal das andere. Und nachher kommt noch der ganz normale Wahnsinn vom Alltag. Und das ist noch einmal anders, weil jeder Tag ist irgendwie noch etwas Kalbs. Plötzlich steht eine Kuh auf dem Gleis, oder? Man muss anhalten und super wie passiert das so, dass man nachher irgendwie 5 Minuten hat, bis man die Kuh weg hat, oder ich weiss nicht. Und das hat Auswirkungen. Und über das möchte ich noch ein bisschen genauer erfahren, wie ihr solche Sachen jonglieren, damit die Zeit und der Fahrplan stimmt. Ein Treffpunkt über die Zeit, hier auf der RS1.
so close.
Fellow serenade. Such were the plans I'd made. For she was a lady and I was a dreamer with only words to trade. You know that I was born for a night like this, warmed by a stolen kiss, for I was lonely. And she was lonely. Ride, come on, baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my song. Plans I'd made, but she was a lady as deep as the river, and through the night we stayed, and in my way I loved her as none before, loved her with words and more, but she was lonely, and I was lonely. Right. Come on, baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my
Neil Diamond hier auf DRS1 um 22 Minuten ab 10. Irgendwo in der Schweiz tönt es jetzt gerade so. Und hoffentlich ganz pünktlich, wenn wir das erwarten, kommt die Durchsage und dann der Zug. Jetzt sind sie am Einsteigen, dann fahrt er wieder ab. Dank Stefan Füglistaller und seinen Leuten funktioniert das perfekt im dichtesten Bahnnetz von der Welt. Das ist ein Fahrplanplaner, den ich hier bei mir im Studio habe, Stefan Füglistaller. Und er hat uns vorher erklärt, wie kreativ das eigentlich ist, wenn man dort zuerst Skizzierungen macht, zeichnet, wieder fortschießt, erst später dann mal zum Computer rübergeht und wie ganz viele Sachen müssen berücksichtigt werden, wie die Grösse von einer Tür, wo die Leute ein- und aussteigen können und so weiter und so weiter. Also ein ganz kreativer Akt. Alles wunderbar. Dann kommt der Fahrplan raus. Das steht alles so schön im Büchlein und im Internet sowieso. Heutzutage, wo viele Leute sich an dem orientieren, und dann steht der Kuh auf der Linie. Also auf der Linie, also ich meine auf der Gleis. Und dann geht nichts mehr und man muss warten und das hat Konsequenzen. Was denn? Und da gehen wir jetzt weiter, Herr Füglistaller. Was ist die Aufgabe vom Fahrplanplaner im Alltag, im ganz normalen Wahnsinn?
Der Fahrplanplaner hat eigentlich in dem Fall schon nichts mehr zu tun. Das geht an unsere Kollegen von der Betriebsführung über. Die Leute, die dann wirklich das Signal stellen und schauen, dass die Züge fahren. Der Fahrplanplaner hat aber für den Fall im Planungsprozess etwas zu tun. Er muss schauen, dass er so gewisse kleine Abweichungen, die einfach jeden Tag passieren und immer wieder, dass das danach nicht eine Kettenreaktion gibt und der ganze Fahrplan abeinandergeht. Das ist seine Aufgabe. Also gewisse Reserven einbauen am richtigen Ort, dass es dann so schnell wie möglich sich wieder erholen
kann. Mhm. Was kann man denn hier alles machen, in dieser Situation zu dieser Erholung beizutragen? Könnt ihr uns hier ein Müsterli geben?
Also da kann man natürlich gewisse Züge auf die Seite stellen, wo nicht dringend nötig ist. Also man kann Selektion machen, welche Züge fahren überhaupt noch. Man kann dann sich entscheiden, macht man eine Umleitungsstrecke auf, also fahrt man über einen anderen Weg, um die Leute zu transportieren. Die Leute bieten dann Bus auf, dass die Leute überhaupt noch wegkommen. Und gleichzeitig wird natürlich die Behebung von dieser Störung sofort in Angriff genommen, also dass man die Kuh von dem Gleis wegbringt, rechtzeitig. Das ist gar nicht so einfach. Und einfach so schnell wie möglich schaut, dass die Strecke wieder offen ist und sich das System wieder normalisieren kann.
Also ich hoffe, wir haben das jetzt richtig verstanden, Stefan Füglistaller. Also du hast Planung 1, das sind dir und eure Leute, die den Fahrplan erstellen. Und nachher eigentlich Planung 2, ein Team, das sich eigentlich um den Alltag kümmert und ständig am Drücker ist. Tag und Nacht ist man hier parat.
Die sind ständig am Drücker, weil der Fahrplan so wie er geplant ist, es gibt wahrscheinlich keinen Tag, wo er so wirklich verkehrt.
Kaum eine Stunde, oder? Irgendetwas ist gerne.
Ja, irgendetwas ist immer. Und diese beschäftigen sich nur mit dem täglichen Betriebsablauf und optimieren das dann unter dem Tag dauernd.
Mhm. Und dann gibt es ja nachher am Wochenende, jetzt gerade zum Beispiel im Sommer, ganz viele, im ganzen Land, ganz viele Events, Anlässe, Open Air, Konzert und Fußballmatch und alles. Da gibt es extra Züge. Das muss ja auch wieder eingeflochten werden, oder? Also, das ist wahrscheinlich dann noch eine grosse Herausforderung, dass man da überhaupt noch neu in einem Krebs eine Spatzung findet.
Ja, das ist wirklich eine grosse Herausforderung. Und dort ist eigentlich Pünktlichkeit, die man sonst ja extrem hoch haltet, ist dann in dem Fall meistens nicht mehr ganz gleich wichtig. Dort geht es vor allem darum, die Leute überhaupt können zu transportieren, was um einen grossen Anlass sind, sicher können zu transportieren und einigermaßen zeitgerecht. Und wenn es dann halt mal Verspätungen gibt, dann muss man mit dem leben. Und ich glaube, das haben wir aber recht gut im Griff.
Stefan Füglistaller, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, die kostbare für euch auch, sehr kostbar, so im 30-Sekunden-Takt mindestens. Spannend gewesen, der Einblick in die Welt vom Fahrplanplaner. Dankeschön.
Bitte,
jetzt noch ganz etwas anderes. Wir haben vor ein paar Minuten, gerade nach der 10-Nachrichten, nein, vor der 10-Nachrichten, jetzt weiss ich gar nicht mehr, wenn es war, vor der 10-Nachrichten, Frau Jeannarel hören können am Telefon. Sie hat angerufen mit einem speziellen Phänomen, dass ihre, was auch immer sie für eine Uhr trägt, an ihrem Handgelenk jede Uhr schlapp macht. Ein Phänomen, das wir schnell diskutiert haben und auch ein bisschen geschmunzelt darüber. Und seither hat es einfach ganz viele Reaktionen gegeben von Hörerinnen und Hörern, die genau die gleiche Situation haben, wo gar nichts mehr läuft, wenn sie eine Uhr als Handgelenk nehmen. Und haben jetzt gesagt, jetzt wollen wir mal herausfinden, was denn das könnte sein. Wir haben doch ein bisschen angefangen zu recherchieren. Meine Kollegin Yvonne Hafner. Yvonne, du hast ja irgendwie rumtelefoniert. Jetzt gibt es da schon etwas.
Grundsätzlich herrscht, glaube ich, kann man sagen, einfach so das als einzige Zusammenfassung, ein bisschen Ratlosigkeit.
Aber wir gehen dieser Rotlosigkeit auf die Spur. In wenigen Augenblicken hoffentlich mehr hier im Treffpunkt auf DRS1.
Così deserta la città, io non me la ricordo più. Guardando un film in bianco e nero davanti alla TV, le corse dietro a quel pallone su quella strada di periferia e i sogni sotto al ponte della ferrovia. C'è sempre un treno che va e va, quasi sempre verso il nord o dintorni. Il treno va e va e quasi sempre indietro non ritorni. C'è il film di Rocco alla TV, dal meridione arriva su quella valigia di cartone, oggi non c'è più. Ognuno sceglie la stazione, ma a volte sbagli la destinazione. Se perdi il treno giusto, perdi il gusto della vita. Il mio treno va e va, dentro il mio vagone pieno di sogni. Il mio treno va e va, con le paure e le incertezze e gli inganni. La vita come il treno va, e un'altra estate ormai già qua, da quella lunga galleria il treno spunterà. Io sulla spiaggia sotto il sole ascolto una canzone di anni fa, che dice il treno nei miei pensieri all'incontrario va. Il mio treno va da te, perché sei l'unica stazione per me. Il mio treno va perché, perché mi porta sempre a casa da te. Il mio treno va da te, che sei la cosa più importante che c'è. Il mio treno va perché, intanto scrivo una canzone per te.
Dotto Cutugno, il treno va hier im Treffpunkt auf DRS1 heute über Zeit. Zeit ist Geld. Da ist gut, wenn man eine Uhr hat, die funktioniert, damit man pünktlich sein kann. Frau Janaré, DRS1-Hörerin, die wir lernen können vor den Zähnen, hat uns aber ein Phänomen geschildert, das erstaunt sie. Hat irgendetwas Krebs an ihrem Handgelenk, das die Uhr schlapp macht? Bei ihr geht es gar nicht, dass sie eine Uhr trägt. Keine funktioniert. Und wir haben gemeint, Frau Janaré sei jetzt die Einzige, die das Phänomen eintreffen tut. Und es hat aber Echo ausgelöst. Yvonne Hafner, meine Kollegin, die jeweils dort Mails und Telefone entgegennimmt. Was für Echo hat es ausgelöst?
Es ist wirklich erstaunlich. Ich dachte, ja gut, es gibt jetzt einfach ein paar Leute, die das haben, aber das haben offenbar wirklich viele Leute. Erika Hauri zum Beispiel, sie hat uns aus München geschrieben. Sie sagt, es sei wirklich interessant zu hören, dass Frau Canere genau das Gleiche durchlebt wie sie auch. Auch ich kann keine Uhr tragen, die bleiben einfach stehen. Oder der Benjamin Heiniger zum Beispiel aus Elsauer schreibt, das Phänomen, das eben die Frau Canere am Telefon geschildert hat, kenne ich eher aus eigener Erfahrung. Und lustig, es ist nicht, dass die Leute vergessen, die Uhr aufzuziehen oder die Batterie zu wechseln. Er sagt, er könne keine Uhr tragen, weil sie alle einfach mit oder mit neuer oder nicht neuer Batterie, die bleibe stehen.
Jetzt wäre es ja spannend zum herausfinden, ja, gibt es da irgendwie einen Grund? Wir haben jetzt nicht den Haufen Zeit gehabt, aber in diesen 10 Minuten, Viertelstunde, hast du dich da ins Zeug gelegt? Wo geht es da durch? Wo weht der Wind her? Da?
Grundsätzlich, also zuerst mal geschaut, natürlich im Internet, da gibt es nicht so viel zu holen. Und ich dachte, gut, es gibt ja einen Uhrmacherverband, dort habe ich angerufen, dort hat man gelacht, jawohl.
Dort hat man gelacht, also die haben das Phänomen gekannt.
Exakt, und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Fazit. Ich habe mit verschiedenen Uhrmachern dann auch geredet, die halt eben die Uhren zurückbekommen, die mit den Leuten Kontakt haben und die sagen, das ist wirklich die Nummer, Erkenntnis Nummer 1, jawohl, dieses Phänomen, das gibt es, das ist bekannt, das gibt es, das ist nicht irgendwie, dass die Leute spinnen, aber wenn man nachher auf quasi die Ursachen kommen, da herrscht Ratlosigkeit. Man sagt einfach, es sei vor allem bekannt bei Quarzuhren, bei mechanischen Uhren, dort ist es etwas weniger. Und was vielleicht eine Erklärung oder beziehungsweise was ich noch mitgenommen habe, was ich spannend finde, ist, eine Uhr ist immer sehr etwas Persönliches. Man hat die vielleicht das Leben lang am Arm oder man hat eine Pendeluhr. Und da gibt es viele Geschichten, die auch mir die Uhrmacher erzählt haben, mit Pendeluhren, die beim Tod von einer Person sie bleiben stehen oder die Leute, die unbedingt wollen, dass die Uhr wieder läuft, weil sie sonst das Gefühl haben, ihre Lebenszeit sei abgelaufen.
Oh, jetzt wird es mystisch irgendwie. Aber dass es ein Geheimnis bleibt.
Das Geheimnis bleibt, das kann man sagen. Das Fazit von der Recherche ist eigentlich, das Phänomen, das besteht. Aber warum das so ist, das weiß man nicht.
So soll es sein. Es bleibt spannend. Der Seis, der Treffpunkt. Wir nehmen Probleme auf, probieren sie zu erklären und nicht alles lässt sich erklären im Leben. Könnt ihr das Gefühl auch, meine Damen und Herren, einfach so zu wenig Zeit haben für alles? Ich habe keine Zeit, heisst so immer wieder überall. Wie sich unsere Gesellschaft, unsere ganze Gesellschaft verändert hat mit dem Umgang mit der Zeit. Darüber lässt sich schon einiges reflektieren. Das machen wir in wenigen Minuten, hier im Treffpunkt auf der RS1.
I stumble and fall, but I give you it all.
Simon & Garfunkel, DRS1, mit einem Treffpunkt über die Zeit. Wie war eigentlich das Leben, wo man sich einfach nach Sonne und Sternen gerichtet hat, um Zeit ausfindig zu machen? Da können wir lange drüber nachdenken. Heute ist es definitiv gerade dieser Weg. Das Leben ist gang schneller geworden und man hört heute sehr viele Leute ein bisschen klagen, sie haben keine Zeit. Wie hat sich denn eigentlich in unserer Gesellschaft der Umgang mit der Zeit verändert? Wir probieren das ein bisschen genauer zu analysieren. Ich bin verbunden mit dem Professor Hartmut Rosa. Er ist Zeitsoziologe und Beschleunigungsforscher an der Deutschen Universität Jena. Guten Morgen, Herr Rosa.
Hallo, guten Morgen.
Wie hat sich der Umgang mit der Zeit verändert?
Ich denke schon, dass es wirklich einen Unterschied ausmacht zwischen also unserer heutigen Gesellschaft und früheren Gesellschaften. Es ist nicht so, dass die früher auch ab und zu in Zeitnot gekommen wäre. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Bauer war oder so und es ist eine Unwetterfront aufgezogen, dann ist er natürlich gelegentlich auch in Hektik geraten oder auch in ganz große Zeitnot. Aber dass man das Gefühl hat, wie egal, was man macht, dass es so ein Grundempfinden wird, dass uns Zeit zu knapp ist, dass man also praktisch Zeit immer besser verteilen müssen auf die Sachen, die man tun müssen. Das ist eine neue eine ganz neue Qualität von Zeiterfahrung. Das Grundgefühl heute ist, egal was man anfängt, egal was man macht, man ist eigentlich immer schon zu spät dran und es geht nie schnell genug. Und das ist tatsächlich eine recht dramatische Veränderung, wo die meisten Leute denken, das liegt an ihnen selber. Sie machen was falsch, aber es ist eigentlich ein gesellschaftliches Problem.
Und das ist ja wirklich sehr speziell, dass man ja heute so viele Technologie hat, wo alles viel schneller geht und man ja eigentlich sollte Zeit sparen können, oder?
Das ist irgendwie das Verrückte daran, dass sich die beiden Sachen total parallel entwickelt haben. Also auf der einen Seite sind wir ja wirklich die totale Weltmeister drin, Zeit zu sparen. Also wenn man sich das überlegt, wie viel schneller man ein Buch kopiert oder downloadet hat im Vergleich zu abschreiben oder wie schnell man ein Foto gemacht hat im Vergleich zum Bildmolen oder so, dann sieht man, dass wir unglaubliche Zeitressourcen eingespart haben und dass gleichzeitig das Gefühl wächst, dass Zeit immer knapper wird, wie so Rohstoff, wie Öl, wo uns ausgeht. Das ist absolut bemerkenswert, ja.
Professor Hartmut Rosa, ihr seid Zeitsoziologe und Beschleunigungsforscher, denkt über die Beschleunigung von unserer Gesellschaft sehr intensiv noch. Jetzt wird ja da, gerade jetzt, wenn es darum geht, dass die Leute keine Zeit mehr haben, unzählige Ratgeber, die es darüber gibt im Buchladen, geraten, einfach mal Nein sagen. Man sagt aber, man muss halt lernen, Prioritäten setzen. Funktioniert denn das?
Nach meiner Auffassung funktioniert das recht schlecht und eigentlich ist das einer der Gründe, warum ich Zeitsoziologe und Beschleunigungsforscher geworden bin, weil ich gedacht habe und auch immer noch davon überzeugt bin, dass das eben so nicht funktioniert, dass es einfach immer nur ein individuelles Versagen ist. Weil wenn das so wäre, dass wir einfach was falsch machen, also nicht richtig Prioritäten setzen oder nicht mehr in der Lage sind, Nein zu sagen, dann wäre das eben nur für Einzelne in der Gesellschaft ein Problem. Das aber für uns alle ein Problem ist, jetzt offensichtlich strukturelle Grund. Und wenn man ein wenig darüber nachdenkt, wo die Probleme liegen, wird das, glaube aber auch ganz klar. Mit dem Nein-Sägen sieht man schon mal, dass das Problem ja meistens da drin liegt, dass wir halt immer stärker verknüpft sind mit anderen Leuten. Also wenn hätte ich jetzt gesagt, ach, heute Morgen sage ich mal Nein zu dem Interview, hätte sie vermutlich ein kleines Problem gehabt. Und so ist aber in alle Lebensbereiche so. Also jedes Nein hat immer auch Auswirkungen auf andere, und zwar auf immer mehr andere. Und wobei das nur eine Seite ist, das andere Problem dabei ist, dass es eben mit den Prioritäten auch nicht so leicht ist. In einer sich schnell wandelnden Gesellschaft ist es unglaublich schwer zu sägen, wo die richtige Prioritäten liegen, wo Relevanzen liegen. Und deshalb sind die meisten Leute verfolgen so Strategie, wo sie versuchen, sich möglichst viel Möglichkeiten offen zu halten. Das machen sie nicht, weil sie charakterschwach sind, sondern weil es eine notwendige Verhaltensweise ist in einer Gesellschaft, die hochdynamisch geworden ist.
Hartmut Rosa, es ist definitiv klarer Fall. Wir sind im Schnellzugtempo unterwegs. Was löst dir die Beschleunigung für Probleme aus?
Also ich glaube, wahrscheinlich wäre es falsch, wenn man sagen würde, das ist sozusagen nur eine Katastrophe. Man muss schon auch sehen, dass die Beschleunigung, die hohe Geschwindigkeit, die wir erreichen, und auch die Flexibilität natürlich auch was positiv sind. Also die sind verknüpft mit unserer Vorstellung von Freiheit und auch sogar von Glückserfahrung. Aber es hätte eben auch eine Schattenseite, die auf der einen Seite bei den Individuen auftreten können, dass die nämlich tatsächlich sowas wie Depressionen oder auch Burnout-Erfahrungen erleiden, die sich einfach einstellen, wenn Systeme oder wenn Subjekte dauerüberfordert sind, also unter dem Gefühl, dass ununterbrochen Anforderungen, aber auch Möglichkeiten auf uns niederprasseln, das kann irgendwann zu dem führen, was der Franzose Ehrenberg das erschöpfte Selbst nennt, dass Menschen einfach das Gefühl haben, sie schaffen das nicht mehr, sie können nicht mehr Schritt halten mit einer immer schneller werdenden Welt.
Die Frage, die sich hier stellt, Hartmut Rosa, warum wollen wir denn so unglaublich aktiv sein? Woher kommt denn der Wunsch?
Also ich glaube, es ist tatsächlich nicht so. Also ich meine, die Angst natürlich, dass man was verpasst, dass irgendwo was ganz Tolles abgeht und wir sind nicht dabei, die spielt schon eine Rolle. Also so wie kulturelle Verpassensangst. Aber ich glaube eigentlich, dass der Hauptantriebsfaktor gar nicht die Gier ist, also die Gier nach immer mehr, sondern die Angst, abgehängt zu werden in einer Gesellschaft, die schon ganz wesentlich auch eine Wettbewerbsgesellschaft ist. Also wir konkurrieren miteinander ja nicht nur um Geld oder so und um Jobs und um Bildungsabschluss, sondern auch um alles andere, um Lebenspartner, um Freunde, auch um Freizeitmöglichkeiten, um Gesundheit. Und in einem Wettbewerbssystem ist die Dynamik, glaube ich, automatisch eingeschrieben. Und deshalb ist die Steigerung von Wettbewerbszwängen und die Verknappung von Zeitressourcen, die gehen Hand in Hand.
Hartmut Rosa als Zeitsoziologe und Beschleunigungsforscher, die Frage an euch, was können wir eigentlich machen, damit wir hier nicht in die Wange hineinkacheln? Gibt es da irgendeinen Rat?
Ja, also ich glaube, es gibt die Generallösung. Also ich zitiere da gerne Adorno, wo immer sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also es ist mir schon wichtig zu sagen, dass man nicht einfach durch eine Einstellungsänderung alle Probleme los wird. Das heißt allerdings nicht, dass man gar nichts machen kann. Ich glaube, richtig wichtig ist, dass Leute lehren sich, also erstens mal, dass man mit dem Verpassensproblem leben kann. Das heißt, ja, wenn ich meine E-Mail heute nicht angucke, dann verpasse ich vielleicht was Wichtiges. Ich muss mir gar nicht versuchen, einzureden, dass ich nichts verpasse. Doch, ich verpasse was, aber das ist okay, das ist sogar notwendig. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass jedes schafft, sich so kleine Entschleunigungsoase oder Entschleunigungsinsel zu schaffen. Also so Tage oder vielleicht auch nur eine Stunde, wo man es schafft, total loszulassen, auch von den ganzen Möglichkeiten, also das Handy abmacht und auch nicht einmal innerlich den Impuls spürt, die E-Mails zu lesen oder so. Also da, manche gehen dann in Berge wandern oder sie machen Musik und dann auch stur daran festhalten. Am Donnerstag zu oben gegangen in die Chorprobe oder in die Bandprobe, egal was es noch für andere Anforderungen und Möglichkeiten gibt. Sich so kleine Oasen zu schaffen im Leben, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ganz wichtig, damit wir nicht in die Wange fahren. Ist das etwas, wo dir euch die mal Sorgen machen, dass Beschleunigungsforscher Hartmut Rosa, dass wenn wir so weitermachen, es irgendwann zu einem Kollaps kommt von unserem ganzen System?
Ich denke, das ist tatsächlich die große Gefahr. Man kann fast die ganzen Probleme, die wir hin als Beschleunigungsprobleme beschreiben. Also die ökologische Krise hängt damit zusammen, dass wir viel zu schnell Rohstoffe abbauen und Giftstoffe produzieren. Und die Finanzkrise, ehrlich gesagt, das ist hochinteressant, weil was dort passiert ist, ist, dass man praktisch die Finanzströme, die Kapitalbewegungen fast unendlich beschleunigen kann, aber nicht die Realwirtschaft. Das heißt, es kommt zu Auseinanderentwicklungen, wie die einzelnen Personen und bis hin zum Ökosysteme, die durch problematisch sind. Aber ehrlich gesagt, ich finde, man sollte gar nicht warten, bis es zum Kollaps oder zur Gefahr vom Kollaps kommt, sondern man sollte nochmal als Gesellschaft darüber nachdenken, wie viel Tempo eigentlich gut für uns ist, was ein gutes Leben ausmacht.
Und jetzt ist der Moment, wenn wir jetzt dem Hartmut Rosa zugelassen haben, dem Zeitsoziologen und Beschleunigungsforscher von der Universität Jena, muss man sagen, jetzt ist der Moment, um sich mal solche Gedanken zu machen. Wir alle, schnell ein bisschen durchschnaufen. Und überlegen, wo man denn so eine Oase von Ruhe im ganz normalen Alltag einbauen könnte. Das war jetzt ein bisschen Entschleunigung. Vielen herzlichen Dank, Professor Hartmut Rosa, und einen guten Tag. Ein Blick auf die Uhr. Ups!
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade!
Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.
Doch, für heute ist wirklich Schluss.
Das war der Treffpunkt auf der SIS über die Zeit. Von mir, Dani Vorler. Gute Zeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.